Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Jetzt geht es wieder um die Mandoline hier im Deutschlandfunk Kultur. Dieses Instrument, das beschäftigt uns ja schon die ganze Woche, denn die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Wir haben gesprochen über die Rolle der Mandoline in der klassischen Musik und im Bluegrass. Wir haben uns auch mit Mandolinenmusik aus Südamerika beschäftigt. Und jetzt schauen wir mal nach Nordeuropa. Denn auch dort spielt ja die Mandoline eine Rolle. Zum Beispiel hier bei den Helsinki Mandoliners. Das ist ein Ensemble aus der finnischen Hauptstadt. Ja, klingt fast so ein bisschen wie der dritte Mann, sind aber die Helsinki Mandoliners mit dem Stück Toinen Rastas. Und über diese Musik kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Wolfgang Meiering. Der ist nicht nur Spezialist für skandinavische Musik, sondern er spielt auch selbst Mandoline. Also kennt er sich gut aus in der Mandoline und in der ganzen Materie. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht über diese Musik gerade, weil Mandoline in Nordeuropa, das kannte ich gar nicht so. Da spielen ja doch eigentlich eher ganz andere Instrumente normalerweise in der traditionellen Musik eine Rolle, oder?
Ja, das kann man so sagen, weil die Streichinstrumente eigentlich die Instrumente sind, die die nordeuropäische traditionelle Musik sehr stark dominieren. Also Geige, Nickelharper oder in Norwegen die Hardangerfele. Aber sie haben insofern dann auch wieder eine Verbindung, weil die Geige ist ja so gestimmt wie die Mandoline. Also die Saiten haben die gleiche Stimmung und da kann man halt dann auch eine ganze Menge übernehmen. Zumindest das, was die linke Hand anbetrifft. Und da hat man dann durchaus schon einen Vorteil und kann ja dann traditionelle Stücke nehmen, die für die Geige geschrieben sind und kann sie übertragen auf die Mandoline.
Passt also ganz gut. Wenn wir uns mal den Weg der Mandoline anschauen, das ist ja ein Instrument, das ursprünglich aus dem Süden kommt, aus Italien, glaube ich. Wie hat sie sich denn von dort aus weiter verbreitet in Europa?
Also ganz einfach formuliert kann man das ungefähr so beschreiben, dass es angefangen hat so im 17., 18. Jahrhundert mit Mandolinenvirtuosen aus Italien, die quer durch Europa gereist sind, dann in den Salons gespielt haben und so weiter. Die zweite Welle war dann so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Arbeitermusikbewegung vor allen Dingen und mit der Jugendbewegung in Deutschland. Und da wurde die Mandoline praktisch zur Geige des einfachen Mannes, weil sie war leichter zu spielen und sie war preisgünstig. Und dann gab es ganz viele Mandolinenorchester und Mandolinenclubs und so weiter. Und die dritte Welle, kann man sozusagen, in Europa war dann ja so in den 50er, 60er Jahren die Folkbewegung, die ist dann auch ganz richtig nach Skandinavien geschwappt und hat das Instrument dann dort erst richtig bekannt gemacht.
Ich glaube, die bündische Jugend, auch die Pfadfinder oder so, die haben auch gerne mit der Mandoline sich dann so Richtung Skandinavien aufgemacht.
Ja, das ist ein kleines Instrument, man kann es gut mitnehmen, es ist sehr praktisch und man kann sich darauf begleiten und Melodien spielen.
Nachdem die Mandoline dann irgendwann dort in Nordeuropa angekommen war, wie hat sich das Instrument weiterentwickelt? Also wer hat das Instrument gespielt und wie wurde das dann gespielt dort?
Naja, wie gesagt, die Musiker haben halt auch Sachen übernommen und haben versucht, die Mandoline einzubinden in die traditionelle Musik, indem sie bestimmte Phrasierungen, die also typisch sind für die Geigenmusik in Skandinavien oder die Streichermusik in Skandinavien, haben sie dann übertragen auf die Mandoline und haben dadurch versucht, eine typisch nordeuropäische Mandolinenmusik zu entwickeln. Und sie sind dann auch tatsächlich noch weitergegangen, weil sie haben dann auch angefangen, das, was man bei den Geigen und bei anderen Streichinstrumenten in Skandinavien sehr häufig macht, dass man die nämlich umstimmt. Das heißt, man spielt nicht die normale Stimmung G, D, A, E, sondern zum Beispiel A, E, A, E. Und das haben sie dann versucht, auf die Mandoline zu übertragen und haben dadurch noch mehr versucht, diese typische Charakteristik hinzubekommen.
Nun hast du uns ja eine Mandoline mitgebracht, deine eigene Mandoline, und wir können das tatsächlich jetzt auch mal hören. Also kannst du das mal demonstrieren, wie das dann klingt?
Also normalerweise klingt eine Mandoline, in dem Fall hier ist es eine Oktavmandoline, das heißt, sie ist eine Oktave tiefer gestimmt als eine Mandoline. Die klingt normalerweise so. Und jetzt nehme ich kleine Kapos. Also Kapo kennen vielleicht viele von der Gitarre. Da macht man dann halt so einen Bügel praktisch rüber über alle Saiten des Instruments, zum Beispiel der Gitarre. Das würde dann so klingen. Klingt immer im Prinzip noch genauso. Aber ich nehme jetzt so kleine Schrauben, das sind so kleine Rändelschrauben, und die stecke ich zwischen die Doppelseiten. Also Mandolinen haben ja Doppelseiten. Und in dem Hals, also beziehungsweise im Griffbrett, da sind so Innengewinde. Und da schraube ich jetzt die Schraube rein und dann muss ich ziemlich heftig anziehen. Dann werden die Saiten runtergedrückt. Aber eben nur an diesem Punkt der Mandoline.
Deswegen. Das heißt, man kann das individuell gestalten. Es ist jetzt nicht wie ein Capodaster, was sozusagen quer über einen Bund geht, sondern du kannst jetzt einzelne...
Genau, man kann das für jede Saite einzeln machen.
Modifizieren.
Und da habe ich jetzt zwei Saiten, lasse ich offen. Und die beiden Tiefen sind jetzt genauso, nur eine Oktave tiefer. Dadurch habe ich jetzt einen sehr vollen Klang, der mehr nach einem Akkord eben klingt. Und da kann man sich dann halt selber begleiten. Also...
Und das ist jetzt also was, was tatsächlich spezifisch ist für die nordische
Mandoline. Das ist
ganz
typisch, das ist eben in der skandinavischen Musik sehr verbreitet, zum Beispiel bei der Hardanger Fele. Die Geiger haben das deswegen gemacht, um einen möglichst vollen Klang bei der Tanzmusik zu haben. Da muss man laut sein, da muss man viel Power bringen können.
Sind das jetzt die einzigen Unterschiede, die es gibt zwischen der, sag ich mal, nordischen Mandoline und der klassischen Mandoline, oder gibt es da noch andere?
Also es gibt noch andere. Einige Instrumentalisten sind dann sozusagen noch weiter gegangen, weil auf der Geige kann man ja die Töne frei wählen. Da gibt es ja keine Bünde. Ja, da kann man dann eben Mikrotonalität spielen. Und das ist in der skandinavischen Musik relativ verbreitet noch. In Mitteleuropa gibt es das nicht mehr. Und da werden dann praktisch zwischen die normalen Bünde noch Bünde dazwischen gemacht, die dann sozusagen Vierteltöne möglich machen. Das erinnert manchmal so ein bisschen an orientalischer Musik fast.
Kannst du jetzt leider hier nicht demonstrieren, hast du mir vorhin schon gesagt, weil du diese zusätzlichen Bohrlöcher jetzt nicht hast auf deiner Mandoline. Aber du hast uns eine Musik mitgebracht, wo man das mal hören kann. Was ist das jetzt?
Das ist Musik eines Trios aus Schweden. Und da ist es so, der Kollege hat eben diese Vierteltonbünde und die Sängerin, die er begleitet, die singt diese Töne raus. Ich finde das auch sehr spannend, weil es zeigt, dass das Instrument in seiner Entwicklung immer noch nicht abgeschlossen ist. Also es werden immer noch neue Aspekte diesem Instrument hinzugefügt.
Ja. Vielen Dank an Wolfgang Meiering für diese Erklärung.
Bitte.